ARD.
Dieser negative Trend, den gibt es international und zwar schon seit den 70er Jahren, also ständig runter. Gerade dieser kontinuierliche Abbau ist natürlich sehr bedrohlich, weil sich natürlich dieser Abbau dann über die Jahre akkumuliert.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die einen sind schon mit einem Sprint bei der Turnhalle angekommen, die anderen wurden als Letzte in die Mannschaft gewählt. An den Sportunterricht in der Schule hat wahrscheinlich jeder so seine Erinnerung. Sie hören die Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen und wir bleiben beim Sportunterricht, springen jetzt aber gemeinsam in die Gegenwart und nach Brandenburg. Wie sportlich sind die Schülerinnen und Schüler heute? Wie steht es um ihre Fitness und wodurch wird die auch beeinflusst? Über all das möchte ich mit meinem Gast sprechen, mit Reinhold Kliegel. Er ist Kognitionsforscher, Leibniz-Preisträger und Seniorprofessor für Psychologie im Bereich der Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Universität Potsdam. Herr Kliegel, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Guten Tag.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sie als Kognitionsforscher überhaupt an der Professur für Trainings- und Bewegungswissenschaft arbeiten an der Uni Potsdam. Ist das inhaltlich nicht ein riesiger Sprung? Also wie sind Sie da überhaupt gelandet?
Ja, der Hintergrund war der, dass ich nach meinem Ruhestand, im Ruhestand, eigentlich was ganz Neues machen wollte. Also rausgehen aus der Grundlagenforschung und ich wollte eigentlich sehr viel anwendungsnähere Forschung machen. Und da hat mich der Kollege aus der Trainings- und Bewegungswissenschaft, mit dem ich laufen gegangen bin, häufiger, der hat mir dann angeboten, ob ich nicht bei ihm in der Abteilung ein bisschen mitarbeiten möchte, um dort eben vor allem so meine statistischen Kenntnisse irgendwie einzubringen. Das ist die kurze Geschichte.
Und inzwischen ist ein ganz zentrales Projekt, bei dem Sie mitmachen, das Emoticon-Projekt. Das Projekt läuft seit 2009 und Emoticon, das steht für, in Anführungszeichen, Erfassung der motorischen Leistungsfähigkeit in der Jahrgangsstufe 3 zur kontinuierlichen Evaluierung des Schulsports und einer diagnosebasierten Systematisierung der Sport- und Bewegungsförderung. Also habe ich erst mal kurz durchatmen müssen, nachdem ich das gelesen habe, wofür dieses Kürzel jetzt eigentlich steht. Hört sich erstmal sperrig an. Vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was genau wird da untersucht und was müssen die Kinder da auch machen in dieser Studie?
Ja, der Name ist wirklich ziemlich lang. Vielleicht kann man sich einfach so merken, E steht für Entwicklung oder Erfassung, Moti steht für motorische Fitness und Con steht für kontinuierlich, ne, weil wir das schon seit 2009 jedes Jahr machen, also jährlich erheben. Und in den Schulen, das wird also von den Sportlehrern gemacht, in den Schulen passiert einmal im Jahr, so September bis November, werden die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse in 6 Fitnessaufgaben geprüft, wenn man so möchte. Und vielleicht greife ich da jetzt zunächst mal nur 3 davon raus, die besonders relevant sind. Das eine ist, dass wir schauen, wie weit die Kinder in 6 Minuten laufen können. Das ist Ausdauer, nennt man das. Und das zweite ist also, dass sie ein komplexes Muster laufen müssen, wo sie vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen müssen, auch so schnell wie möglich, wo man also ein bisschen mitdenken muss, wo also auch Kognition dann ein bisschen reinkommt. Das ist dann Koordination, nennt man das. Und das dritte Beispiel wäre das Medizinballstoßen, wo man also so stark, so schnell wie möglich einen Medizinball von der Brust wegstoßen muss. Und man misst dann, wie weit können die Kinder denn stoßen. Und da haben wir 6 solche Aufgaben. Das ist so der Kern des Projektes. Und das Besondere ist eben, dass wir alle Brandenburger Drittklässler jedes Jahr kriegen. Und das sind immer über 20.000 jedes Jahr, die daran teilnehmen. Das ist über das Schulgesetz von Brandenburg geregelt.
Okay, also auch ein irrer Datensatz, der da zusammenkommt. Darüber können wir vielleicht später auch nochmal sprechen. Sie haben diese Übungen schon beschrieben. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie eine Übung und anhand dessen kann man jetzt irgendwie schon sagen, Kinder sind fit oder sind es nicht, sondern das ist wirklich auch dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Übungen, die so ein komplexes Bild aufzeigen.
Genau. Und auch gerade die 3, die ich Ihnen jetzt genannt habe, die zeigen auch, gerade wenn man sich die Entwicklung über die letzten 12, 13 Jahre ansieht, ein völlig unterschiedliches Muster. Das hat mich sehr überrascht, ne? Weil man hört ja generell, das haben alle schon mal gehört, dass insgesamt die motorische Fitness oder auch die körperliche Fitness, dass die eher geringer wird, dass die Kinder nicht mehr so fit sind, wie sie früher mal waren. Also diese Abnahme, die stimmt für die Ausdauer. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Befund und auch ein sehr ernster Befund. Aber zum Beispiel eine vierte Aufgabe ist, wie schnell die Kinder in 20 Meter laufen können, also ein Sprint, so Schnelligkeit. Und in dieser Leistung sind die Kinder über die Jahre immer besser geworden. Und ich lasse jetzt mal die Covid-Jahre weg, ja, also bis 2019 oder 18, sage ich mal, sind sie immer besser geworden. Also wir haben einmal Abnahme, einmal Zunahme und dieser Koordinationstest, wo die Kinder also Kognition und so weiter irgendwie auch brauchen, der Sternlauf nennen wir den, der ist zunächst eigentlich besser geworden über die Jahre und dann in den letzten Jahren haben wir einen Abbau beobachtet. Ne? Da haben wir also so einen Bogen. Und das ist natürlich auch schlecht. Ne? Also, es wäre besser, wenn der Bogen andersrum wäre, wenn es also eher wie ein U wäre, nicht wie ein Bogen. Weil wenn etwas zunächst besser wird und dann wird schlechter, dann interpretieren wir das als eben, da geht jetzt etwas in die verkehrte Richtung. Ne? Und vielleicht können wir diesen Trend wieder umdrehen.
Sie haben jetzt als erstes die Ausdauer angesprochen und die Verschlechterung, die da stattgefunden hat. Wie gravierend oder vielleicht auch vernachlässigbar ist denn diese Verschlechterung in dem Bereich? Ist das schon was, wo bei Ihnen irgendwie die Alarmglocken angehen? Für wie schlimm halten Sie das?
Also wir denken, dass das in der Tat eine sehr bedrohliche Entwicklung ist. Ne? Also das ist zum einen damit begründet, dass dieser Ausdauerlauf in der Tat das Maß ist, das am besten den gesundheitlichen Zustand der Kinder, also sowas wie Herz-Kreislauf-Fitness und wirklich auch eigentlich die stärksten Beziehungen auch zu so Dingen wie Mathematik oder Lesen hat und auch soziales Wohlbefinden. Also Kinder, die im Ausdauerlauf bessere Leistungen haben, die sind im Schnitt irgendwie besser drauf, egal was sie sich ansehen. Also das korreliert mit sehr vielen Dingen. Insofern ist das eine sehr bedrohliche Entwicklung. Dieser negative Trend, den gibt es international und zwar schon seit den 70er Jahren, also ständig runter. Er hat sich in den letzten Jahren etwas auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Das hatten wir dann auch gesehen. Gerade dieser kontinuierliche Abbau ist natürlich sehr bedrohlich, weil sich natürlich dieser Abbau dann über die Jahre akkumuliert.
Und Sie wollten auch mehr erfahren in der Studie über die Fitness und die regionalen Unterschiede. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel dem Speckgürtel von Berlin und Potsdam und den eher ländlichen Regionen in Brandenburg?
Das ist in der Tat auch interessant und das war vielleicht auch so meine erste originelle Idee in diesem Projekt, dass ich mir dachte, dass eben doch diese Fitness möglicherweise doch auch sehr stark abhängt vom sozial-ökonomischen Status der Eltern und an dem hängen tausend andere Sachen dran. Ne? Und wir wissen, dass natürlich um den Speckgürtel, um Berlin rum, eher wohlbetuchte Leute wohnen. Und mit diesem höheren Einkommen der Familien, da gehen einher natürlich auch, dass den Kindern mehr Angebote gemacht werden. Und auch, dass wahrscheinlich auch die Schulen attraktiver sind im Berliner Umfeld. Die Schulen können sich die besten Sportlehrer rekrutieren, die wollen auch alle lieber im Berliner Umland wohnen. Sodass also hier so ein Riesenvorteil eigentlich entsteht, sowohl aus der persönlichen Situation der Kinder heraus, auch aus dem Angebot für die Kinder an sportlicher Betätigung. Und das hat sich dann in der Tat in den Daten sehr stark gezeigt. Es ist in der Tat so, dass wenn man sich die Schulen ansieht, das wissen wir jetzt nicht auf der Kinderebene, wir haben von den Kindern nicht die private Information über ihre Familiensituation, aber wir wissen natürlich, wo die Schulen sind. Und wir können dann Indikatoren uns ansehen, die die Schule beschreiben, die die Gemeinde beschreiben, in der die Schule sich befindet. Und da können wir die Gemeinden im Berliner Speckgürtel mit den Gemeinden, die weit draußen im Land sind, vergleichen. Und wenn man jetzt da den Ausdauertest nimmt, dann findet man eben, dass diese Unterschiede eben auch wieder sowas wie 15 bis 30 Meter ausmachen. Also dass die Kinder sozusagen im Speckgürtel, im Berliner Umland, können die Kinder weiterlaufen als die Kinder, die im Land draußen wohnen. Was eigentlich eine neuere Entwicklung ist, weil man früher immer dachte, ja, Kinder am Land, die sind doch ständig draußen und so. Aber da hat sich eben die Kultur geändert. Ne? Im Zusammenhang auch mit der Situation der Familien ist die Situation insgesamt dann besser für die Kinder, die eben direkt im Berliner Umland wohnen.
Aber diese Zahlen zeigen dann also schon, der finanzielle Background der Eltern, das Sportangebot, was es im Speckgürtel gibt, das ist entscheidend und das macht dann auch letztlich die Fitness der Kinder auch gar nicht so sehr zu einer biologischen, sondern eher zu einer kulturellen oder soziologischen Frage.
Also ich glaube, ganz so weit kann man nicht gehen. Wenn Sie sich mal in der dritten Klasse, wenn Sie sich die Kinder ansehen, ne, dann merken Sie natürlich, dass die unglaublich verschieden sind. Ne? Es gibt die Riesen, es gibt die Zwerge. Und das heißt, das ist natürlich Biologie. Ne? Also ich meine, zum größten Teil. Ne? Ernährung spielt natürlich dann auch nochmal eine Rolle, übrigens auch in diesem sozioökonomischen Kontext, dass die Eltern eben, wenn sie Geld haben, eben doch auch sorgfältiger darauf achten, wie sie die Kinder ernähren und gutes Essen sozusagen auf den Tisch bringen. Aber zur Biologie nochmal. Also das heißt, wir haben riesige Unterschiede zwischen den Kindern. Diese Unterschiede sind, wenn ich das auch mal so als eine Zahl sage, die sind 50 Mal größer als die kleinen Unterschiede, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Was irgendwie vielleicht auch niemanden überrascht. Und es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, was ja auch wieder eher Biologie ist, würde ich sagen. Aber der Punkt ist jetzt, woran wir sozusagen als Gesellschaft was ändern können, ist die Kultur, ne? Ist das Angebot. Da können wir Angebote machen. Also die Biologie, da kann man im Grenzen natürlich, wenn man dann in den Hochleistungssport geht und so, da kann man alles Mögliche dann noch irgendwie vielleicht auch ansetzen, um noch mal fitter zu werden. Aber wenn wir uns die Kinder ansehen, so die normalen Kinder ansehen, und was können wir denen tun? Und denen können wir sicher etwas Gutes tun, wenn wir eben Angebote für sie bereitstellen, die es ihnen erlauben, fitter zu werden, ein höheres Aktivitätsniveau zu entwickeln, sich besser zu ernähren. Das sind Dinge, die wir über die Kultur beeinflussen können. Und aus der Perspektive hat die Kultur Vorrang vor Biologie, wenn Sie so wollen.
Und das heißt aber auch in diesem Moment sehen Sie auch die Schule als Akteur sehr in der Pflicht.
Genau. Also ich meine, das Interessante an diesem Emoticon-Projekt ist ja, dass es eine Kooperation ist von eigentlich sehr vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, wenn Sie so wollen. Der Projektträger ist das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Und dann müssen natürlich die Schulämter mitmachen und die Schulen mitmachen. Und es ist auch der Landessportbund dabei und die Wissenschaft, also wir sind dabei. Und natürlich nicht zu vergessen die Lehrer und die Kinder, ne? Und auch die Eltern, wenn Sie so wollen. Und vor diesem Hintergrund, über die Schule haben wir wieder gesellschaftlich die Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu setzen, die das besser zu machen. Aber es geht natürlich schon auch darum, dass die Kreisämter, die Jugendkreisämter, dass der Landessportbund, dass die Eltern in diesen Prozess mit einbezogen werden. Aber so richtig, wenn man so will, wenn man was implementieren möchte, dann muss ich natürlich das immer über das Ministerium oder die entsprechenden Schulämter machen, in denen diese Schulen dann vor Ort sind. Und da kann man dann auch steuern. Die Schulämter haben die Möglichkeit, auch Mittel mit Priorität in Gegenden zu leiten, wo vielleicht eben die Defizite dann besonders groß sind oder besonders auffällig sind, was in Brandenburg jetzt sicher eher das weitere Umland wäre.
Wie so eine Sportförderung aussehen sollte oder könnte, darüber sprechen wir gleich auch noch. Eine Frage noch, Sie haben vorhin auch über die Ernährung gesprochen, auch die spielt eine Rolle. Gab es denn dann auch andere Faktoren als die Fitness, die im Speckgürtel anders aussah als in den ländlicheren Gebieten, also sowas wie BMI, also Body Mass Index, gab es da große Unterschiede zwischen den Kindern und wo sie leben?
Ja, ich habe schon gesagt, alle diese Variablen nennt man das, alle diese Faktoren, die hängen alle zusammen. Ne? Und in der Tat gibt es ja für alle Kinder bei der Schuleingangsuntersuchungen Messwerte zu Körpergröße und Körpergewicht. Also wir sehen die Kinder in der dritten Klasse und in der Schuleingangsuntersuchung sieht man die Kinder ja sozusagen vor der ersten Klasse. Und diese Daten, die sammelt, also das heißt Landesamt für Verbraucherschutz Gesundheit, LAVG, dort werden die Daten dann ausgewertet, sind auch öffentlich zugänglich und die haben auch unterschieden zwischen Berlin nah und Berlin fern. Und finden dann in der Tat, dass wenn man sich das Prozent der stark übergewichtigen oder übergewichtigen Kinder ansieht, dass es da sozusagen im Berliner Umland sind es eher 2,5% und weiter draußen sind es 5% oder vielleicht waren es jetzt 2 und 7,5. Und das hat sich jetzt in Covid während der letzten 3 Jahre, gibt es einen deutlichen Trend, dass sozusagen dieser BMI, also dieser Indikator, dieses Maß, woran man sehen kann, ob eigentlich die Kinder übergewichtig oder normalgewichtig sind, das ist Richtung Übergewicht gegangen. Wobei man sagen muss, dass insgesamt die Brandenburger Kinder eigentlich noch relativ fit sind im Vergleich zum Bundesvergleich. Also es ist nicht so, dass Brandenburg da irgendwo ein Schlusslicht wäre, sondern im Gegenteil. Also Brandenburg scheint schon noch immer ein relativ sportliches Land zu sein, aber auch in diesem relativ sportlichen Land sehen wir dann eben doch auch diese negativen Entwicklungen. Und Body Mass Index ist natürlich ein sehr direktes Maß auch für die Art und Weise, wie ich mich ernähre.
Sie haben die Pandemie jetzt auch schon angesprochen. Mhm. Über die müssen wir auf jeden Fall auch reden, wenn wir über Bewegung und Sportlichkeit reden. Wir Erwachsene haben in der Zeit auf jeden Fall auch zugelegt. Viele Menschen haben zugenommen. Gleichzeitig gab es auch einen Bewegungsmangel. Bei den Kindern, was für Effekte waren da durch diese Corona-Jahre sichtbar? Wie hat sich das da in der Fitness der Kinder auch gezeigt?
Also der erste Jahrgang, der ja so etwas wie Schulschließungen erlebt hat, wodurch ja dann auch ganz manifest eben natürlich die Bewegungsoptionen für die Kinder im Sportunterricht eingeschränkt waren. Das waren die 2020er, ne? Und die waren damals in der dritten Klasse. Die 21er-Kinder haben auch Covid erlegt. Ne? Die waren dann in der zweiten Klasse. Und die 22er-Kinder, die waren damals in der ersten Klasse. Das heißt also, die drei Jahrgänge, die wir bisher hatten, die hatten alle eigentlich Covid-Erfahrungen. Und in der Tat finden wir eine geringere Leistung in den drei Laufaufgaben. Also wir haben drei Laufaufgaben. Das eine ist dieser Ausdauerlauf. Das zweite war dieser Sternlauf, den ich beschrieben habe. Und der dritte war dieser 20-Meter-Sprint. Immer wenn sozusagen das Kind den gesamten Körper bewegen muss, dann sehen wir da jetzt in den Covid-Jahren so einen Sprung. Ne? Das ist also, Covid scheint schon irgendwie einen deutlichen Effekt zu haben. Also muss man immer sehr vorsichtig sein, weil wir ja kein kontrolliertes Experiment haben. Man nennt es dann ein Quasi-Experiment, wo wir eben so ein natürliches Ereignis wie Covid nehmen, um dann zu sehen, was legen uns die Daten nahe. Aber ich glaube, dass unsere Daten schon relativ deutlich sind für diese Dinge. Und es ist auch, wir sind nicht die Einzigen, die das gefunden haben. Während in den anderen Aufgaben, also da ist es dann eher unklar, würde ich jetzt mal sagen, um das vielleicht abzukürzen.
Oder gab es vielleicht sogar überraschenderweise auch Übungen, wo die Schülerinnen und Schüler besser geworden sind den Covid-Jahren?
Also wir haben noch eine Aufgabe, das habe ich schon fast alle erwähnt, also das war jetzt die fünfte, das ist der Standweitsprung. Also wie weit können die Kinder aus dem Stand springen? Und da deuten ein paar Befunde darauf hin, das hängt ein bisschen davon ab, wie man die Daten auswertet, würde ich sagen jetzt hier. Aber wenn überhaupt, dann würde man sagen, da fanden wir dann eigentlich, dass Covid eher einen positiven Effekt hatte. Das heißt, dass die Kinder in den Covid-Jahren eventuell ein bisschen weiter springen können. Und ich fand es ganz witzig, wie wir mal den Sportlehrern so diese Ergebnisse erzählt haben. Da meinte eine der Sportlehrerinnen, sagte, es könnte vielleicht damit zu tun haben, dass die Kinder, gerade wenn sie zu Hause waren, konnten sie ja sozusagen nur rumspringen. Und heutzutage haben viele Kinder irgendein Trampolin im Garten, sodass also möglicherweise eben diese Bewegungseinschränkungen im weiteren Bereich ein bisschen irgendwie kompensiert wurde durch die Aktivität im Haus oder im eigenen Garten oder wie immer. Also gut, ich nehme das jetzt einfach nur mal als eine Anekdote. Aber das heißt, also auch da muss man immer wieder aufpassen, dass man nicht einfach sagt, es ist alles schlechter geworden, sondern bestimmte Dinge werden vielleicht auch besser. Ne? Es kann auch sein, dass man da ein bisschen einen Benefit hat. Wenn man ein leichtes Übergewicht hat, dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Muskeln, ne? Und das kann dann wieder in dieser Aufgabe vielleicht ein bisschen helfen.
Dann auch noch die Frage zu den Daten in dieser Zeit. Diese Tests vom Emoticon-Projekt, die konnten trotz Corona auch weiterlaufen. Das heißt, Sie haben da innerhalb der Corona-Zeit keine Datenverluste erlitten?
Im ersten Jahr war es ein bisschen wenig, aber nicht viel. Und der Grund ist, dass wir immer so von September bis November testen. Und gerade in der Zeit gab es keine Schulschließungen.
Okay, das hat Ihnen also dann in die Karten gespielt in dem Moment.
Genau, das hat uns ein bisschen geholfen, ja.
Bei Corona, wie sieht es da auch mit den regionalen Unterschieden aus, über die wir gerade schon gesprochen haben? Gab es da die eine oder die andere Gruppe, also die Kinder im Speckgürtel oder die Kinder im ländlichen Raum, die unter Corona besonders oder deren Fitness unter Corona besonders gelitten hat?
Ja, das sind in der Tat auch Unterschiede. Und das sind also Unterschiede, die wir gerade auch noch zur Veröffentlichung vorbereiten, wie man so schön sagt. Das heißt, also, wir arbeiten gerade dran. Aber diese negativen Effekte von Covid, also dieser Einbruch der Leistung, der war größer in Schulen, bei denen die durchschnittliche Fitness der Kinder größer war. Also das heißt, wenn man sagt, also ich kann ja für eine Schule einfach mal den Durchschnitt der Kinder nehmen und dann kriege ich einen Wert, wie fit ist die Schule, wenn man so möchte. Und sozusagen, je fitter die Schule, desto größer war dieser Einbruch in diesem Ausdauer und dieser Koordination. Das ist zunächst mal wieder der Grundbefund gewesen. Und jetzt wissen wir natürlich, dass diese fitten Schulen in der Tendenz eher wieder im Berliner Umland sind, im Speckgürtel sind. Und das findet man dann in der Tat eben auch, wenn man dann eben auf der Ebene analysiert, findet man, dass diese Covid-Effekte größer waren für die Schulen in Gemeinden im Berliner Umland als die weiter draußen. Also das ist jetzt unsere Interpretation. Da gibt es immer noch andere Erklärungen. Bei den Schulen im Umland ist wirklich was weggefallen, ne, weil dort eben das Angebot größer ist. Es gibt mehr Sportvereine. Die Mitgliedschaft in Sportvereinen ist sehr viel größer. Es ist nicht nur die Schule, ne, sondern es ist auch wieder alles Mögliche. Das heißt also, den Kindern, die in dem Speckgürtel gewohnt haben, die haben durch diese Schulschließungen oder überhaupt durch diese Ausgangssperren eigentlich sehr viel mehr an Bewegung verloren als die Kinder, die weiter draußen waren, bei denen diese Angebote gar nicht da waren.
Aber in Summe kann man schon sagen, dass dieser sportliche Einbruch dann im Berliner Umland schon deutlicher zu sehen ist, auch in ihren Zahlen.
Ja, ja. Es ist jetzt natürlich besonders spannend für uns zu sehen, also jetzt die nächste Kohorte, die 23er, die wir jetzt dann im nächsten Monat zu testen beginnen, das ist eigentlich die erste Kohorte, die im Covid-Jahr im Kindergarten war, ne, oder in der Kita war. Die Frage ist jetzt, kriegen wir jetzt, weil die Kinder ja jetzt eigentlich schon mal zwei Schuljahre wieder Sportunterricht hatten, sehen wir da jetzt einen Rebound, also etwas, dass die wieder hochkommen. Und vor allem wird dieses Hochkommen wieder größer sein, in den Schulen direkt im Berliner Umland.
Was, weil man kann ja eigentlich sagen, dass jetzt erstmal alle sich angeglichen haben. Und,
ja, auf niedrigem Niveau, ja.
Was erwarten Sie da? Gehen Sie davon aus, dass es wieder eine Kluft, auch wenn sie klein ist, geben wird? Oder hoffen Sie darauf, dass man vielleicht jetzt auch schafft, das Level der Fitness für alle Kinder irgendwie anzuheben?
Also ich versuche eigentlich nie pessimistisch zu sein, aber ich vermute, dass einfach dort auch einfach sehr viele Dinge wieder einfach anlaufen, ne, die vorher schon da waren, während praktisch dieses Kompensation, also jetzt die anderen mit hochzunehmen, das würde ja wirklich wahrscheinlich sehr viel an bewusster Steuerung und auch Angeboten erfordern, dass man sagt, also wir gehen jetzt raus und wir nützen jetzt diese einzigartige Chance, jetzt eben auch sozusagen alle Kinder nach oben zu ziehen. Ja. Also das wird aber eine spannende Frage. Es kann ja auch sein, dass wir das in diesem Jahr noch nicht sehen. Ne? Wenn also praktisch, das waren ja auch die Kindertagesstätten betroffen. Und wir wissen noch nicht, ob es wirklich der schulische Sportunterricht ist. Dann würde man sagen, okay, der Faktor fällt jetzt weg. Aber wenn das eben schon auch in der Kindertagesstätte zu Einbußen geführt hat, dann könnten wir das auch jetzt noch sehen. Es ist generell, das weiß man so, dass also wenn Kinder mal in einem Jahr so einen Verlust erleben, dann ist es nicht so, dass man dann sagt, okay, in diesem Jahr habe ich den Verlust gehabt und nächstes Jahr hole ich das wieder auf, sondern die Tendenz ist, dass man solche Verluste dann eigentlich mit sich weiterträgt.
Okay, das heißt, man zieht die eigentlich weiter durch seine Biografie, ja, tatsächlich.
Ja. Also es ist alles vom Durchschnitt gesprochen. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Kinder gibt, die jetzt in der Tat dann irgendwie sagen, jetzt erst recht und ich bin da motiviert, jetzt besonders irgendwie mich sportlich zu betätigen. Ja.
Wenn man diesen Prozess jetzt tatsächlich intensiver steuern würde, um ein gleiches Level an Fitness zu erreichen, wenn jetzt sozusagen der Moment ist, um so eine, ja, sagen wir mal, neue Chancengleichheit auch herzustellen. Wie müsste denn dann der Sportunterricht aussehen? Also was müssten Schulen denn dann tun?
Ja, auch hier ist es wieder so, dass sicher, es gibt nicht irgendwie einen Schalter, den man umlegt und dann ist das Problem weg, sondern so wie wir es zurzeit sehen, je mehr und in je verschiedenen Bereichen wir irgendwie Anstrengungen in diese Richtung unternehmen, umso wahrscheinlich ist es natürlich, dass man einen Effekt erzielt. Und ich glaube, jeder weiß, wie die Situation an den Schulen ist, dass uns die Lehrer fehlen. Also wenn ich jetzt hier sage, ja, wir sollten noch eine extra Sportstunde haben, dann wird die Antwort sein, ja, wir können ja nicht mal die Sportstunden zurzeit abdecken, die wir eigentlich schon im Lehrplan vorgesehen haben. Ne? Und auch da ist es sicher schwieriger, im weiteren Umland genügend Lehrkräfte Fachkräfte zu finden, die das Defizit decken, als jetzt im Berliner Umland, wo eben doch wieder dann es für die Leute attraktiver ist. Aber insgesamt, ich glaube, die Sportvereine sind wirklich etwas, wo ich irgendwie eine große Hoffnung hätte, dass die vielleicht besonders aktiv werden und die Kinder motivieren. Wissen Sie, die Drittklässler, wenn Sie die sich ansehen, die haben eine unglaubliche Bewegungslust. Also ich habe das ja ein paar Mal dann auch in so Schulen erlebt. Die müssen sie eigentlich nicht motivieren. Ja? Wenn der Lehrer sagt, jetzt gehen wir laufen, dann wusch, dann gehen die alle mit. Und das heißt also, wenn die Schule es schafft irgendwie, und ich weiß, dass die Sportlehrer, das ist ja auch ein Thema, ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie was Neues wissen. Ne? Und die Sportlehrer und die Pädagogen, die bemühen sich ja auch wirklich. Aber es muss wirklich halt einfach versucht werden, den Sportunterricht auch so kindgerecht wie möglich zu machen, Angebote zu entwickeln. Und ich glaube immer, dass der Trick wäre eigentlich, dass man Dinge sich überlegt, wo die Kinder gar nicht mit, die Spaß machen und wo die Kinder gar nicht mitkriegen, dass sie jetzt dabei fitter werden.
Okay, das heißt sehr subtile Übungen. Die Art und Weise dieser Bewegungsangebote, haben Sie das auch in einer Studie erheben können, was vielleicht da besonders gut funktioniert oder was eher nicht?
Also wir haben versucht, im Landkreis Oberhavel mit einer Schule so ein sehr intensives Bewegungsangebotsprogramm in einigen Klassen zu implementieren. Und das ist wirklich sehr gut angenommen worden. Also gerade die Schulleiterin, die hat von dieser Studie in meinem Vortrag in den höchsten Tönen geschwärmt, wie toll das war. Und da waren so Beispiele dabei, dass wir so bestimmte Klassenzimmer mit Stehpulten ausgestattet haben, sodass die Kinder nicht nur immer am Tisch sitzen, sondern ab und zu auch einfach eine Teilgruppe dann an ein Stehpult geht. Ne? Oder wir haben Bewegungspausen, nennt man das, oder ne, wo die Kinder dann irgendwelche Inhalte, die was mit Zahlen zu tun haben, da müssen sie irgendwie hoch und nieder gehen, so oft beim Zählen. Wenn man bis 10 zählt und sagt, okay, 1, nieder, 2, nieder. Dass man also versucht, eigentlich so Inhalte, die mit Bewegungen zu verknüpfen, sodass die Kinder also nicht nur ständig am Tisch sitzen oder Bewegungshausaufgaben. Aber da ging es eigentlich nur darum, mal rauszufinden, ob man so etwas in einem schulischen Alltag implementieren kann, ohne dass dann alles mögliche andere irgendwie zusammenbricht. Und das scheint geklappt zu haben. Also insgesamt war da die Rückmeldung sehr gut. Aber wir wissen jetzt nicht, ob das letztendlich dazu geführt hat, dass die Kinder wirklich fitter geworden sind.
Aber ja, es wäre erstmal eine Möglichkeit, um mehr Bewegung in den Alltag der Kinder überhaupt reinzubekommen. Ja. Eine Nachfrage habe ich auch noch. Sie haben das anfangs kurz erwähnt, auch die Fitness oder die Sportlichkeit von Jungen und Mädchen ist unterschiedlich. Was sind denn dann vielleicht Dinge, die Jungs besser können als Mädchen, die Mädchen besser können als Jungs?
Ja, es gibt bestimmte Unterschiede. Die haben natürlich etwas mit dem Körperbau zu tun. Ne? Also auch in der dritten Klasse haben die Jungen bereits mehr Kraft. Also das wird auch niemand überraschen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel in diesen Laufaufgaben oder auch in diesem Medizinballstoßen, immer wo so Kraft eine große Rolle spielt, da schneiden die Jungen besser ab als die Mädchen. Interessanterweise, es gibt noch eine Aufgabe, jetzt habe ich dann, glaube ich, wirklich alle erwähnt, das ist dann der Einbeinstand, wo man prüft, wie lange können die Kinder auf einem Bein stehen, wenn sie die Augen geschlossen haben. Und da sind die Mädchen besser als die Jungen. Und das gilt auch bei Flexibilität, also wenn man irgendwie so, wie weit kann ich mich runterbeugen, die Hände auf den Boden, auch da kommen die Mädchen weiter runter als die Jungen. Und das Interessante, das sind auch noch ganz aktuelle Analysen, darum sage ich das jetzt mal auch nur eben so mit dem Vorbehalt, dass wir da noch nicht am Ende sind. Wenn man die Unterschiede in der körperlichen Zusammensetzung, also Muskel versus Fett und solche Dinge irgendwie berücksichtigt, wenn man das mal rausnimmt, also wenn man ein bisschen was von der Biologie rausrechnet, dann gibt es diese Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen auch in den anderen Aufgaben eigentlich nicht. Also das heißt sozusagen unter gleichen biologischen Bedingungen sind möglicherweise die Mädchen auch in diesen Aufgaben sogar etwas fitter als die Jungs.
Das nehmen wir jetzt mal unter Vorbehalt so hin. Dann ist es aber auch gleich ein guter Übergang, um über die Daten zu sprechen. Also um diese Dimension des Emoticon-Projekts irgendwie deutlich zu machen. 424 öffentliche Regelschulen mit Primarstufe in Brandenburg, die haben sich an dieser Evaluation beteiligt. Dann kommen noch dazu 36 Regelschulen in freier Trägerschaft. Also das ist ein enormer Anteil aller Schulen in Brandenburg. diese Daten kommen also zusammen. Reicht Ihnen das als Wissenschaftler oder hätten Sie eigentlich ganz gerne noch für Ihre Statistik eine Art Kontrollgruppe?
Ja, also ein Wissenschaftler möchte immer die eigenen Ergebnisse repliziert haben, denke ich. Also ich zumindest würde das für mich in Anspruch nehmen. Und selbst wenn wir hier in Brandenburg wirklich auch die Population haben, ne, wir haben ja fast, ich glaube, 95% der Kinder eines Jahrgangs seit 12 Jahren. Weil wir so viele Daten haben, sind die Ergebnisse unglaublich sauber. Das heißt, oft brauchen wir eigentlich gar keine komplizierte Statistik. Wir müssen uns nur die Abbildungen, die Daten grafisch aufbereiten und dann sieht man eigentlich genau, was Sache ist. Und da gibt es natürlich trotzdem auch spannende Befunde, die überraschend sind. Und gerade für solche überraschenden Befunde möchte man natürlich wissen, ist das jetzt eine Brandenburger Besonderheit oder finden wir das vielleicht auch in Thüringen? Und Gott sei Dank können wir das dann in der Tat uns auch für Thüringen ansehen, weil Thüringen ist unser Schwesterprojekt. Dort heißt das Bewegte Kinder, gesunde Kinder. Es ist in Erfurt angesiedelt und Jena. Und die machen genau die gleichen Tests wie wir. Schade, dass ich Ihnen jetzt hier die Daten nicht zeigen kann. Also wenn die Hörer das gerne mal googeln wollen, googeln Sie Emoticon Uni Potsdam, dann kommen Sie auf die Page und dann sehen Sie direkt die Daten von Brandenburg und Thüringen nebeneinander. Und Sie können das für diese 6 Aufgaben, die wir dir haben, für Jungen und Mädchen, da geht es jetzt um einen Alterseffekt, wie viel die sich in der 3. Klasse verbessern, die Daten können Sie vollkommen aufeinanderlegen. Ja, das ist also unglaublich sauber. Ich habe selten, also ich glaube, das ist die schönste Grafik, die ich in meinem ganzen Wissenschaftlerleben irgendwie gebaut habe.
Okay, aber das heißt, diese Daten aus Thüringen helfen Ihnen tatsächlich nochmal sehr, um auch die eigenen einordnen zu können.
Genau. Und es ist auch natürlich so, dass zum Beispiel in Brandenburg haben wir keine anthropometrischen Maße. Anthropometrie, das ist Körpergröße und Körpergewicht, was natürlich eigentlich eine wirklich wichtige Information wäre. Und das ist alles sehr kompliziert, weil eben Übergewicht auch stigmatisiert ist oder eben natürlich auch mit Bulimie, also Kinder auch eben. Also es ist ein sehr heikles Thema, diese Information zu kriegen. Aber die Thüringer Kollegen haben es geschafft, von 2/3 oder 80% der Kinder haben die Eltern diese Information freiwillig zur Verfügung gestellt. Und dadurch können wir mit diesen Daten jetzt auch sozusagen die Biologie, wenn Sie so wollen, noch mal ein bisschen stärker auch berücksichtigen und nicht nur die sozioökonomischen oder regionalen Effekte uns ansehen. Das heißt also, die Studien passen wirklich gut zusammen und es ist auch ein sehr nettes Team, was auch wirklich Spaß macht, mit denen zu arbeiten.
Und wenn man jetzt über dieses Emoticon-Projekt spricht und all die Ergebnisse, die auch damit zusammenhängen, für wie fair oder unfair halten Sie denn dann auch Schulnoten im Sportunterricht? Darunter haben vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer früher gelitten. Also ist das was, wo Sie sagen, naja, es ist vielleicht ein bisschen gestrig, das muss gar nicht dazugehören, um irgendwie Spaß an der Bewegung zu fördern? Oder sehen Sie das anders?
Ja, das sind natürlich auch wieder so heiße Eisenfragen, wo es natürlich auch in den Fachdisziplinen sehr große Unterschiede gibt. Also ich bin selber kein Erziehungswissenschaftler und von daher muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, aber meine Meinung kann ich ja sagen. Und ich denke, dass es eben da die 2 Aspekte gibt. Zum einen gibt es so die absolute Leistung. Ne? Es ist ein Kind und es ist einfach wirklich super schnell oder kann super weit springen oder was immer. Und irgendwo sollte man das auch anerkennen. Ne? Das ist letztendlich Olympiade. Wer am weitesten springt, wer am schnellsten läuft, der ist der Erste und wird dann irgendwie auch belohnt. Und ich bin schon jemand, der diesen Leistungsgedanken eigentlich auch für gut hält und den sollten wir nicht aufgeben. Aber gerade im schulischen Kontext ist es, glaube ich, vielleicht auch mindestens genauso wichtig, wenn vielleicht sogar noch wichtiger, dass man eigentlich das Kind selbst als Referenz, als Bezug nimmt für die Benotung. Das heißt, dass ich das Kind am Anfang des Schuljahres teste und dann prüfe, wie sehr verbessert sich das Kind im Laufe des Schuljahres. Und dann kann es eben sein, dass ein Kind, das zunächst mit nicht so besonders guten Leistungen anfängt, aber dann wirklich sich engagiert im Sport, versucht, Bewegung zu machen und sich wirklich sehr stark relativ zu dieser Ausgangsleistung verbessert. Und das würde ich dann eigentlich genauso gut werten wollen wie jemand, der absolut gut ist, aber vielleicht eben es gar nicht nötig hat, sich sozusagen anzustrengen, um diese Top-Leistungen zu kriegen. Also ich glaube, man muss da irgendwie einen vernünftigen Kompromiss finden zwischen zwischen der absoluten Leistung und der Leistung, die deutlich macht, dass das Kind versucht, sich selbst die eigene körperliche Fitness, motorische Fitness zu verbessern.
Also auch eine Anerkennung.
Anerkennung. Und wissen Sie, ganz wichtig, ich meine, das ist ja auch, da gibt es auch eine große Diskussion natürlich. Also Fitness ist ja irgendwie jetzt so ein Konstrukt, das auch wieder sehr stark leistungsorientiert ist. Und viele, also auch meine Kollegen, meinen, es geht doch eigentlich in der Schule vor allem darum, dass wir die Kinder nicht demotivieren, sich aktiv zu betätigen. Und wie schaffen wir es sozusagen, dass der Sportunterricht dazu führt, dass die Kinder auch außerhalb der Schule, dass sie auch dann, wenn sie ins Gymnasium gehen oder junge Erwachsene werden, dass sie dann weiter irgendwie sportlich oder körperlich aktiv bleiben, um eben gesundheitlich auch fit zu bleiben. Also das ist irgendwie so die Herausforderung. Und da sind sich eigentlich auch alle einig. Und wir wissen, dass in der dritten Klasse die Kids noch absolut motiviert sind. Die haben voll Lust auf das. Sport ist unglaublich beliebt. Die machen alles mit, die wollen sich bewegen und so weiter. Und dann irgendwann verlieren wir das. Und das ist eigentlich schade, weil natürlich auch, wissen wir auch, dass so dieses frühe Niveau, das ich erreiche, je früher ich ein hohes Niveau an Fitness oder auch Aktivität erreiche, das trägt mich auch wieder durchs Leben. Solche Dinge bleiben für viele Kinder dann auch wirklich, werden Teil der Biografie, wenn man so möchte. Und das ist eigentlich, was wir wollen.
Jetzt machen Sie auf mich auch einen sehr fitten Eindruck. Sie sind Seniorprofessor. Das heißt, Sie haben ein Alter erreicht, in dem Sie auch sagen könnten, gut, ich lasse jetzt die Forschung Forschung sein und widme mich vielleicht auch irgendwelchen anderen Freizeitaktivitäten. Was treibt Sie denn an, jetzt die Forschung weiter zu betreiben?
Ich bin halt wirklich auch gerne Wissenschaftler, und habe ich schon gesagt, ich wollte mal was ganz anderes machen. War völlig überrascht eigentlich von der Qualität dieser Daten. Das heißt also, mich hat dann diese Studie absolut fasziniert. Und dann kommt etwas dazu, was vielleicht ein bisschen allgemeiner ist und was mich schon auch sehr bewegt, jetzt gar nicht so sehr als Wissenschaftler, sondern als Staatsbürger, ist, dass unsere Gesellschaft so auseinanderfällt, dass wir diese Polarisierung haben. Wir haben das bei Covid erlebt, wir erleben das im Kontext mit Klima und so weiter. Ich bin ja jetzt im Alter, wo ich mir auch schon eher Gedanken um die nächste Generation mache. Und wenn wir sozusagen diese kleinen Effekte, die wir da in Emoticon sehen, die akkumulieren sich und die werden möglicherweise für die nächste Generation sehr viel größer sein als für die aktuellen Generationen. Jetzt haben wir noch die Chance, gegenzusteuern. Das ist fast wie beim Klima mit dem 1,5-Grad-Ziel. Ja. Und es ist so schwer. Und wie kommen wir dahin? Und ich glaube, wir brauchen Projekte, wo die Leute sich über das Ziel einig sind und dann unterschiedliche Gruppen zusammenarbeiten. Und da ist mir dann wirklich eigentlich erst, nachdem ich dabei war, nicht vorher, klar geworden, dass Emoticon, dass dieses Projekt, alle sind sich einig, dass wir das Beste für unsere Kinder wollen. Also da gibt es niemanden in der Gesellschaft, der irgendwie nicht sagen würde, das kann doch nicht sein, dass die Kinder, bloß weil sie im Berliner Umland wohnen, jetzt sozusagen perspektivisch eine bessere Perspektive für ihre Gesundheit haben. Drum glaube ich, dass in Emoticon eben, wo Ministerium, Landessportbund, Schulämter, Schulen, Lehrer, Wissenschaftler, die arbeiten alle zusammen, die wollen alle das Gleiche. Und dadurch entsteht so ein Kooperationsgefühl und auf einmal ist das weg, was man häufig so hört, dass die Lehrer schimpfen auf die Eltern finden die Lehrer blöd, das Ministerium mag niemand und die Wissenschaftler haben auch jede Menge Probleme, ihre Glaubwürdigkeit irgendwie zu retten. Das heißt, wir fokussieren uns häufig immer so auf die Gegensätze und wir brauchen eigentlich Projekte, wo das wieder zusammenkommt. Und dann hätten wir vielleicht auch, also sowas wie Emoticon als ein Prototyp-Projekt auch für Klimawandel. Das ist natürlich eine ganz andere Fragestellung, aber ich glaube, der Grundgedanke ist klar. Also wie kommen wir dazu, uns wirklich wieder auf gemeinsame Ziele zu verständigen, die Gräben zuzuschütten und wirklich was zu machen, was uns allen hilft und vor allem, was den Kindern der nächsten Generation hilft.
Und Emoticon scheint ein sehr konstruktives Zusammenspiel zu sein.
Also ich bin immer noch begeistert davon. Ja. Und ich finde wirklich, das ist ein Prototyp. Ja. Und es ist auch nicht, dass die Wissenschaft da wirklich in die Schulen geht. Auch einfach die Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Wissenschaftlern. Also ich habe hier Grundschullehrer in Kleinmachnow kennengelernt. Die sind super engagiert und sie finden überall, in all diesen Gruppen finden sie Leute, die weit mehr machen, als wofür sie bezahlt werden. Das ist im Ministerium der Fall, das ist in Gesundheitsämtern der Fall, das ist in Schulen der Fall, das ist auch in der Wissenschaft. Und ich glaube, diese Leute, die eigentlich diese gemeinsame Idee, diese gemeinsame Philosophie haben, das können wir doch einfach nicht so lassen. Dass die auf der Ebene zusammenfinden, das könnte eben auch für andere Projekte, kann ich mir das eigentlich recht gut vorstellen. Und das ist so ein bisschen, was mich jetzt auch irgendwie hier noch am Laufen hält, wenn man so möchte.
Herr Kliegel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne, danke.
Reinhold Kliegel war unser Gast heute in den Wissenswerten. Er ist Kognitionsforscher und Seniorprofessor für Psychologie im Bereich der Trainings- und Bewegungswissenschaft an der Universität Potsdam. Wir haben über das Emoticon-Projekt und die Fitness von Schülerinnen und Schülern in Brandenburg gesprochen. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.